Einen wunderschönen, gesegneten guten Morgen euch. Ja, es sind wohl einige krank, aber es sind doch einige mehr hier. Wie schön. Wie schön, dass wir heute so voller Dankbarkeit Gott loben, Gott preisen dürfen. Ja, und ich möchte heute gerne weitermachen in der Themenreihe Glauben, Leben im Alltag. Letzte Woche hatten wir Wüstenzeiten im Glauben überwinden. Und heute ist das Thema, wie wir schon gehört haben, im Glauben durch sorglose Zeiten gehen. Ich möchte aber gern zu Beginn der Predigt beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du immer da bist, immer nah. Herr, manchmal beten wir nicht, aber du kennst unsere Gedanken doch. Danke aber, dass wir alles an dich richten dürfen. Danke, dass du mit deinem guten Heiligen Geist mitten unter uns bist. Du sagst, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und so möchten wir dich bitten, dass du jetzt auch durch die Predigt ganz, ganz mächtig wirkst, dass du mir deine Worte in den Mund legst und dass deine Worte unsere Herzen berühren, verändern und, Herr, dass Frucht aufwächst, Herr. Herr, dass wir ja im Glauben dir nachfolgen, auch über den gesamten Alltag hinweg. Hilf du uns dabei. Amen. Ja, letzte Woche war der Predigttext schon aus 5. Mose 8 und das waren die Verse 1 bis 10 und ich mache da heute direkt weiter. Ich schließe da direkt an und zwar wird heute unser Predigttext sein 5. Mose 8, die Verse 11 bis einschließlich 20. Also ihr hört schon raus, es ist ein längerer Predigttext. Ich lese ihn mit uns. So hüte dich nun davor, den Herrn, dein Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst, und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, dein Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Auf das erhielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wirst du aber den Herrn, dein Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich heute, dass ihr umkommen werdet. Eben wie die Heiden, wie die Nationen, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Soweit der heutige Predigttext. Ich möchte noch ein bisschen was zu dem Gesamtzusammenhang sagen. Diesen Predigttext finden wir im 5. Buch Mose. Und das ist, wenn man Deuteronomium übersetzt, das zweite Gesetz. Es soll heißen, es gab eine Generation, die damals mündig war, also 20 Jahre und darüber, die Gott mit starker Hand ja, aus Ägyptenland geführt hat, also aus dem höchst zivilisierten Ägypten. Also das war auch die Militärmacht, das hat Gott mit vielen großen Wundern bewirkt. Und diese Generation hat auch in der Wüste als Erwachsene, als verantwortungstragende Generation ganz viel erlebt. Aber diese Generation hatte trotz all dieser Wunder, trotz all des Eingreifen Gottes auf ganz wunderbare Weise nicht das Vertrauen, mit Gott in das verheißene Land hineinzugehen und es einzunehmen. Obwohl Gott mit ihnen gewesen wäre, obwohl Gott schon so oft bewiesen hat, dass ihm keine Macht standhalten kann. Und deshalb mussten sie 40 Jahre in der Wüste umherirren, weil diese Verheißung, ja, die Gott den Israeliten gegeben hat, die sollte jetzt die nächste Generation in Empfang nehmen. Diese Segnungen sollte die nächste Generation ja, bekommen. Sie durften in das Land kommen, in dem Milch und Honig fließen wird. Und deshalb dieses Deuteronomium, dieses fünfte Buch Mose, ist an diese ja, einst junge Generation geschrieben, die unter 20 Jahre war, als die vorherige Generation nicht ins verheißene Land gehen wollte und die jetzt natürlich 40 Jahre älter ist, aber die neue Generation in Verantwortung ist. Und an diese, genau an diese Generation geht Gottes Wort. Diese Generation hatte gesehen, wo sie der Unglaube und die Rebellion der Eltern hingeführt hatte. Und noch einmal appelliert Gott an sie und man kann sagen, er legt ihnen Segen und Fluch vor. Er zeigt ihnen auf was es ankommt, auch für ihre Zukunft. Ganz offen und ganz transparent. Ja, wir können auch sehen, auch weil jetzt es dieses Deuteronomium gibt, dieses zweite Gesetz, dass ja, Gottes Treue trotz des Unglaubens und des fehlenden Vertrauens der vorherigen Generation unzerbrüchlich war. Auch über die 40 Jahre hinweg in der Wüste, wo sich das Volk Israel längst nicht immer mit Ruhm bekleckert haben, immer wieder gemeckert haben, gejammert haben, Unglauben zum Ausdruck gebracht haben. Aber Gott, er ist treu, auch wenn wir es selbst nicht sind. Er ist sich selber treu. Ja, aber diese neue Generation, die darf jetzt voller Erwartung auf das sehen, was jetzt kommt. Ja, dass sie in dieses verheißene Land eintritt, in dieses Land, das Milch und Honig fließt. Das heißt eigentlich, wo es alles in Überfluss gibt, ja, wo es grüne Weiden gibt, wo es grünt, wo wirklich alles mehr als genug da ist. Gott möchte sein Volk segnen und Gott hält sein Versprechen. Und jetzt gibt es dieses Wort des allmächtigen Gottes an diese ja, neue Generation, an diese zweite Generation. Und es fängt an mit einer Warnung. Denn Gott ist auch daran interessiert, dass diese neue Generation in vollen Genuss dieses Segens kommt. Dass sie sich das nicht gleich wieder rauben und nehmen lassen, dadurch, dass sie womöglich abirren. Und da heißt es in Vers 11, hüte dich davor, Jahwe, dein Gott und seine Worte und Anweisungen zu vergessen. Da muss man sich erstmal fragen, wie kommen die jetzt dazu? Ich meine, jetzt sehen sie doch, Gott steht zu seinem Versprechen, die Generation darf eintreten. Was könnte ein Grund dafür sein, dass sie tatsächlich Gottes Worte und Gebote vergessen? Gott weiß das, er gibt ihnen gleich eine Vorausschau, also er bereitet sie wirklich bestmöglich darauf vor. Da heißt es denn, wenn du schöne Häuser erbaut hast, ja, vorher haben die immer nur in Zelten in der Wüste, schöne Häuser erbaut hast, mehr als genug Essen hast und deine Herden und dein Vermögen immer mehr wächst, dann sollst du nicht stolz werden. Nein, das sollst du nicht. Du sollst nicht stolz werden auf dich und auf deinen Besitz und dabei den Herrn, deinen Gott, ja, aus deinem Gedächtnis verlieren. Warum ist das offenbar eine wirklich ernstzunehmende Gefahr? Weil ihnen in einem reichhaltigen Land oder in einer geregelten, fast sorglosen Lebenssituation die Versuchung begegnet, sich selbst zu genügen. Sie kommen irgendwie selbst aus. Sie leben das Leben für sich selbst und es läuft so dahin. Man könnte dann auf Aussagen stoßen wie, ich krieg das alles selbst schon gebacken. Oder mein Leben kann ich alleine schon meistern, das kriege ich schon hin. Ich habe mich auch selbst für alle Fälle abgesichert. Kennst du das? Hast du auch schon mal so gedacht? Oder hast du Ähnliches schon mal als Antwort auf deine Frage nach Gott zu hören bekommen? Ja, so etwas kommt schon vor. Manche sehen es deshalb nicht einmal für nötig, sich auf die Suche nach Gott zu machen. Wir haben wirklich ein großes Loch in unserem Herzen. Wir haben die Sehnsucht nach Erfüllung. Wir haben die Sehnsucht, irgendwo anzukommen. Ja, aber wenn da Wohlstand ist und wenn alles recht gemütlich ist, dann machen sich viele erst gar nicht auf den Weg. Sie verlassen sich lieber auf sich selbst und glauben aufgrund ihres vermeintlich selbst generierten Erfolges, dass sie Gott überhaupt nicht brauchen. Die Frage nach dem Allmächtigen kommt in ihnen eigentlich gar nicht auf. Also zumindest zuerst nicht. Ja. Wohlstand macht ja auch nicht glücklich, wie wir wissen. Einige Stars sind trotz Ruhm und Wohlstand auch verzweifelt, haben sich hier und da reingeflüchtet, aber es kann durchaus sehr ablenken. Und tatsächlich ist man schnell vom Wohlstand geblendet. Studien zeigen, dass der Glaube an Gott insbesondere in wirtschaftlich starken Ländern, also mit denen mit einem hohen Pro-Kopf-Einkommen, dass der Glaube da an Gott gering ist, also viel weniger häufig anzutreffen. Umgekehrt ist er in vielen wirtschaftlich schwachen Ländern stark ausgeprägt. So unser Alltag aufgrund von Wohlstand und einer guten Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung gut zu bewältigen ist, haben wir Menschen leider die Tendenz, uns auf uns selbst zu verlassen. Dabei gerät Gott oftmals immer mehr ins Hintertreffen, in den Hintergrund oder gar ganz aus unserem Blick und Sinn. Das geht auch Kirche- und Gemeindemitgliedern häufig so. Die Illusion von Sicherheit führt meist dazu, dass Gott im täglichen Leben nicht mehr so mit einbezogen wird. Wie ich schon sagte, man lebt sich so selbst dahin. Kennst du das? Also ich kenne das hier und da auch aus meinem Leben. Das kann ich schon sagen. Weil man doch vieles meint, beschicken zu können und machen zu können und sich souverän fühlt in dieser oder in jener Situation. Ist das auch schon ab und an ja, dir bei dir selbst aufgefallen? Und irgendwann wendet man sich oft unabhängiger vom Herrn. Und das ist kein neues Phänomen. Vor dieser großen Gefahr warnt Jahwe auch Israel. Ja, selbst sein auserwähltes Volk, welches der Herr mit großer Macht aus der Hand der Ägypter befreit hat und mit vielen Wundern, wie ich es bereits sagte, 40 Jahre lang durch die lebensfeindliche Wüste geführt hat. Selbst sie, die Bevölkerung dieses Volkes, ist nicht davor gefeit, Gott zu vergessen. Wir denken an die 10 Plagen, die jede für sich wie eine Jahrhundertkatastrophe war, mit denen der Herr den unwilligen Pharao gefügig gemacht hat. Gott ruft ihnen in den Versen 15 bis 16 die giftigen Schlangen in Erinnerung, von denen er sie gerettet hat. Außerdem erinnert er sie, wie er dieses 2-Millionen-Volk inmitten der staubtrockenen Wüste auf ganz wundersame Weise mit Wasser versorgt hat. Zudem das Himmelsbrot, auch Manna genannt. Ja, das war eine unglaubliche Segenstat, welche der Herr morgen für morgen wie Tau an den ansonsten kargen Boden gelegt hat. Es ist so, Gott hat ein Himmelsbrot, was es noch nie vorher gab, was ungekannt ist, wo es heißt, deine Väter kannten es nicht. Das hat Gott dem Volk Israel zur Versorgung, ich sage es nochmal, wie Tau, jeden Morgen neu auf dem Boden ausgebreitet. Der war sonst karg, aber Gott hat sein Volk versorgt. Das hatten sie tagtäglich vor Augen. Geschweige denn die Wolken- und Feuersäule, die auch mit dem Volk Israel die ganze Zeit mitgezogen ist. Leider haben sie seine großen Wunder immer wieder vergessen und haben gemurrt, also gejammert und waren trotz des allmächtigen Gottes an ihrer Seite verzweifelt. Doch zumindest war ihnen ihre Abhängigkeit von Gott bewusst, sodass sie in ihrer Not zum Herrn geschrien haben. Auch heute wird Gott meist erst in Not und eigener Hilflosigkeit gesucht. Ob bei Kriegsausbrüchen, Amokläufen, Terroranschlägen oder Naturkatastrophen, dann füllen sich die Kirchen kurzzeitig. Erst inmitten von Leid begreifen wir Menschen leider oftmals erst, dass wir längst nicht alles unter Kontrolle haben, überfordert sind und göttliche Hilfe bräuchten. Das ist nicht nur im Kollektiv so, sondern auch im Persönlichen. Wie häufig wird inmitten von schwierigen Prüfungen oder vor einer komplizierten Operation oder am Kranken- bzw. Totenbett erlebt, ja erst begriffen, dass wir die Situation ganz und gar nicht im Griff haben. Ja, erst dann gerät Gott wieder in den Blick. Verzweifelt ringen wir Menschen uns dann ein Stoßgebet ab. Aber wenn das Referat, das Vorstellungsgespräch oder die Krankheit dann hinter uns liegt, wie oft reißt schon dann wieder die Verbindung zu Gott ab und wir vergessen, gar ihm dafür zu danken. Wie häufig überhebt sich dann des Menschen Herz voller Stolz und meint auf einmal, einzig aufgrund von guter Vorbereitung, Können oder adäquates Training zu diesem Erfolg gekommen zu sein. Oder all das wegen seiner eigenen Kraft und Stärke erlangt zu haben, wie es in Vers 17 heißt. Das ist heute ein menschlicher Reflex und das war es auch schon damals. Denn Erfolg und Wohlstand verschleiert uns oft unsere Abhängigkeit zu Gott. Ich möchte es nochmal sagen. Erfolg und Wohlstand verschleiert uns oft unsere unmittelbare Abhängigkeit von Gott. Auch Jahrhunderte nach Mose zeugt der Prophet Hosea in Hosea 13, Vers 6 davon. Aber als sie, das meint das Volk Israel, geweidet wurden, dass sie satt wurden und genug hatten, erhob sich ihr Herz. Darum vergaßen sie mich, ihren Gott. Also das ist ein fortlaufendes Problem. Aber ich möchte mal fragen, wer hat uns geschaffen? Wer hat uns den Lebensodem eingehaucht und sorgt dafür, dass unser Herz fortlaufend, ja selbst im Schlaf schlägt? Wer beschenkt uns mit Wasser und Nahrung und damit jeden neuen Morgen mit Kraft? Ist das nicht einzig und allein der Herr? Ist es nicht einzig und allein er? Könnten wir denn ohne all das, was er uns durch seine Schöpfung anvertraut hat, leben? Natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns das auch immer wieder bewusst machen. Wir haben Durst, wir drehen den Hahn auf, erhalten kühles, sauberes Wasser im Glas. Was für ein Geschenk, was für eine Segensgabe. Hier hat das in unserem Wohlstand oft keinen Wert. Wir trinken das gedankenlos. Aber drück mal einem Beduin ein Glas kühlen Wassers in die Hand. Das ist unglaublich wertvoll und kostbar. Und so sollten wir es auch annehmen. Als solch eine Segensgabe sollten wir es auch zu uns nehmen, es genießen. Das ist auch Gutes, das ist auch Segen. Und Jakobus 1, Vers 17 macht das ganz deutlich. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Alles Gute kommt von ihm, wirklich alles. Alles ist ein Geschenk, ja eine Gabe Gottes. Geht es noch klarer? Wenn es uns an etwas Lebenswichtigem fehlt oder wir in Bedrängnis sind, ja, oft dann werden wir erst demütig. Oft dann merken wir, dass wir gar nicht alles selber beschicken und auf den Weg bringen können. Dann sehen wir unsere Abhängigkeit vor Gott oftmals erst ganz klar vor Augen. Da sehen wir, wie dringend wir ihn brauchen. Dann suchen wir den Herrn, treten in Kontakt mit ihm und wünschen uns, dass der allmächtige Gott eingreift. Wenn wir in dieser Zeit verstehen, wie abhängig wir von ihm sind und uns daraufhin entschließen, unser Leben an seiner Seite zu verbringen, mit ihm zu gehen, unser Leben ihm anzuvertrauen, ihm zu widmen, dann werden wir ein Leben in Dankbarkeit führen. Dann werden wir ein Leben geführt durch den Allmächtigen führen. Dann wird unsere Beziehung zu ihm wachsen, stärker werden. Und dann haben wir auch die Chance, spätere Segnungen dem gnädigen Gott zuzuordnen und ihn dafür zu loben und zu danken. Ja, es ist unglaublich wichtig, dass wir unseren Alltag, nicht nur Sonntagmorgens, nicht nur, wenn wir irgendwie im Hauskreis zusammentreten, sondern bei jeder denkbaren Situation im Alltag, aber auch bei den ganz Kleinsten, selbst schon unter der Dusche, beim Fertigmachen, beim Rasieren oder beim Spazieren, dass wir diese Momente bewusst mit Gott erleben. Also, ich habe einen Schwager, der kommt aus Togo Und da nimmst du nicht einfach so eine Dusche. Da gibt es einen Eimer und mit dem schaust du, dass du auch auskommst. Und allein, was du alles zu dir nimmst, allein, was du alles genießen darfst, du darfst das aus Gottes Hand nehmen, du darfst es freudig entgegennehmen, aber wenn dir klar wird, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das eine Gabe Gottes ist, wenn du rausgehst und hörst die Vögel zwitschern und glaubst, und ich tue das, dass sie Gott zum Lobe zwitschern und begeistert sind von unserem Schöpfer, dann siehst du die verschiedensten Bäume, die verschiedensten Wolkenkonstruktionen, da siehst du die Herrlichkeit Gottes. Wenn du bewusst mit Gott durch den Alltag gehst, siehst du ganz anders und viel dankbarer. Und wenn du das, was du siehst und erlebst, mit ihm teilst, im Gebet, auch in der Bibel lese, dann wächst deine Beziehung zu Gott, dann wird sie stärker. Ja, und du wirst dann nicht nur dankbar sein, sondern du wirst gar nicht anders können, als Gott auch dafür zu danken. Es auszusprechen, es zu proklamieren, auch in der Gemeinschaft, auch vor anderen. Und die älteren Geschwister unter uns, die werden das Sprichwort kennen. Danken schützt vor Wanken. Ja, also wenn wir danken, dann haben wir unseren Blick auf Gott gerichtet. Dann haben wir unseren Blick nicht auf uns selbst gerichtet, sondern wir wissen, dass es eine Gabe ist. Wir wissen dann, dass es eine Segnung ist. Ansonsten sind wir wieder in der Gefahr, Gott aus den Augen zu verlieren, beziehungsweise ihn zu vergessen. Und diese Vergesslichkeit führt unweigerlich im Zusammenspiel mit unserem hochmütigen Herz zu Ungehorsam und Götzendienst. Und das gilt nicht nur für das Volk Israel, sondern hat allgemeine Gültigkeit für alle. Das ist ein geistliches Gesetz. Denn der Mensch ist ein Geschöpf, der die unbestreitbare Sehnsucht hat, sich etwas oder jemanden aufopfernd hinzugeben und es zu verehren. So ist der Mensch angelegt. Und wenn das nicht Gott, wenn das nicht der dreieinige Gott ist, dann ist es etwas anderes. Zum Beispiel Selbstverwirklichung. Und das ist in unserer mitteleuropäischen Gesellschaft doch ganz groß. Wo wir uns schon so an Frieden und Wohlstand gewöhnt haben, zumindest in unserem Lande, und unsere Gesellschaft das ja beinahe als selbstverständlich annimmt, wird sie nach einiger Zeit immer dekadenter. Es wird nicht an einen Schöpfer geglaubt. Du darfst dir mittlerweile dein Geschlecht selbst aussuchen. Unis bieten Studiengänge der Geschlechterforschung an, die mittlerweile auf 70 bis 100 Geschlechter kommen. Drogen werden legalisiert. Alles zur Selbstverwirklichung. Damit man sich treiben und gehen lassen kann, dass man ganz selbst ausgerichtet, sein Leben auslebt, wie man eben irgendwie möchte. Sex ausschließlich zum Spaß, oftmals ohne Verantwortung für Kind und Partner. Und aus aktuellem Anlass etwas mehr zur angestrebten Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Paragraph 218a. Wusstet ihr, dass 19 von 20 Babys, obwohl sie gesund und ja, nach einvernehmlichen Sex gezeugt wurden, abgetrieben werden? 19 von 20. Also nur bei einem von 20 ist es eine dringend medizinische Indikation oder gegen den Willen, also kein einvernehmlicher Sex. Weltweit werden im Jahr 133 Millionen Babys geboren und 73 Millionen abgetrieben. Und das sind nicht irgendwelche dubiosen Zahlen, Diese 73 Millionen, das ist eine Schätzung der WHO. 73 Millionen Kinder werden weltweit abgetrieben, laut Schätzung. Und das ist mehr als jedes Dritte. Im Vergleich, wenn man alle Kriege, alle Unruheherde, Mord und Totschlag, alles so zusammen summiert, dann kommen da etwa, das ist auch eine Schätzung, etwa 546.000 Menschen, die jährlich getötet werden. Und damit kommen wir zu einer sehr erschreckenden Erkenntnis. Und zwar, dass mehr als 99% der Menschen vor der Geburt getötet werden. Und ich meine, ich bin gerade frisch Vater geworden und wir haben auch ein Buch, wo man so Tag für Tag eine Schwangerschaft durchgehen kann. Und wenn man dann schon weiß, dass nach der 11. Schwangerschaftswoche schon alle Gliedmaßen voll entwickelt ist, dass das Kind schon am Daumen nuckeln kann und schon Gesichtszüge macht und hier und da sich bewegt und alles schon angelegt ist. Du kannst es als menschliches Wesen erkennen, aber es hat noch nicht wirklich ein Recht zu leben. Man geht noch straffrei aus, wenn man es tötet. Und es wird leider in ganz, ganz großer Zahl gemacht. Also inmitten des Zweiten Weltkriegs wurden etwa, oder sind infolge des Zweiten Weltkriegs, 65 Millionen Menschen getötet. Wir haben hier etwa 73 Millionen Babys, die jährlich abgetrieben werden. Und ja, laut einer Schätzung sind seit 2010 eine Million Kinder auf diese Weise getötet worden. Und ich meine, man hört das hier und da, man hört die Demonstrationen, mein Bauch gehört mir und dergleichen. Ja, es passt manchmal nicht so in den Kalender, manchmal ist da Überforderung, manchmal sind auch finanzielle Sorgen da, das sind übrigens die Hauptgründe. Aber das gibt uns doch nicht das Recht, weil wir meinen, wir wollen im Wohlstand leben, wir können vielleicht so einen Wohlstand nur ein oder zwei Kindern bereitstellen, dass wir ein drittes oder viertes, was dann auf die Welt kommen will, dass wir das abtreiben. Und ich bin überzeugt, dass wir da nicht schweigen dürfen. Wir müssen da aktiv werden. Wir dürfen uns hier nicht in unserem Wohlstand verlieren und vieles andere läuft ganz okay, mehr oder weniger gut. Ich denke, hier ist es auch für uns als Christen wichtig, aufzustehen. Hier auch eine Petition zu unterstützen, weiterzugeben, vielleicht auch zu demonstrieren. Gott hat uns geboten, du sollst nicht töten. Und wenn getötet wird, um den Wohlstand zu erhalten, ja, das darf doch nicht sein. Daran dürfen wir uns doch nicht gewöhnen. Wir dürfen doch hoffen, ja, wir dürfen doch erwarten, dass wir einen mächtigen Gott haben, der die Kinder nicht nur wunderbar schafft, sondern auch einen wundervollen Plan mit ihnen hat. Mal ganz gleich aller Lebensumstände. Und ja, da möchte ich uns aufrufen, dass wir auch hier im reichen Mitteleuropa unseren Blick immer wieder, ja, auf Gott richten. Dass wir ihn um Hilfe bitten, auch wo vielleicht Debatten aussichtslos erscheinen oder wo man den Eindruck hat, die Gesellschaft schlittert dahin und was soll ich da als kleine einzelne Person tun? Ja, wir können beten, wir können auch zusammen beten, wir können uns auch einsetzen und wichtig ist, dass wir uns da von Gott gebrauchen lassen. Und das Schöne ist, dass selbst wo das mal passiert ist, jetzt bleiben wir mal bei dem Thema Abtreibung, es gäbe noch viele andere, Gott ist auch dann nur ein Gebet entfernt und Gott vergibt auch dann. Und Gott erstreckt immer seine Retterhand aus. Bloß wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in uns und in unsere Lebenspläne verlieren, in irgendeiner Selbstverwirklichung. Ja, man kann planen, dass man 2 Kinder bekommt, mehr oder weniger. Hat man auch nicht völlig in der Hand. Aber ich denke, Gott ist der Schöpfer des Lebens. Und wir wollen ihn ehren und wir wollen ihm vertrauen, auch wenn manches etwas anders kommt. Und das könnte man jetzt noch natürlich ganz groß ausweiten. Nur, ich will euch daran erinnern. Lasst uns schauen auf das, was Gott für uns getan hat. Er hat uns den Lebensodem eingehaucht. Er schenkt uns jeden Tag aufs Neue in seiner Güte und Treue. Er beschenkt uns mit kleinen und mit großen Sachen. Wichtig ist, dass wir uns nicht daran gewöhnen, in der Form, dass wir es als selbstverständlich halten, sondern dass wir es immer wieder als eine Gnadengabe, als ein Geschenk Gottes verstehen. Und dass wir uns auch immer wieder, auch ganz bewusst, an den Herrn und seine wunderbaren Taten erinnern. Und dann wächst auch das Vertrauen, auch in manch schwieriger Situation, auch vielleicht in einer persönlich gefühlt aussichtslosen Situation. Wenn Gott 2 Millionen Menschen durch die Wüste führen kann, 40 Jahre und die versorgen kann, dann kann er auch deine und meine Familie versorgen. Ja, das dürfen wir wirklich wissen. Das ist wichtig, dass wir mit dem Herzen verinnerlichen und dass wir nicht nur dankbar sind, sondern ihm danken, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen und dass wir Gott, wie wir es heute auch gesungen haben, alle Ehre dafür geben. Er hat alles für uns gegeben. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben. Er hat Jesus Christus für unsere Schuld und Sünde ans Kreuz dahin gegeben. Obwohl er makellos war, obwohl er ohne Fehler war, obwohl er all den Spott, die Beschimpfung, das Bespucken, die Folter nicht verdient hatte. Wir hätten das verdient. Er hat es auf sich genommen in unbeschreiblich großer Liebe und Gnade. Und er ist auch gerecht, weil er damit Schuld sühnt. Wir haben einen genialen, wir haben einen unfassbar großen Gott. Und wir dürfen auf ihn schauen. Wir dürfen erwarten, dass er uns durchträgt. Wir dürfen wissen, dass der Sohn in Fürbitte für uns einsteht. Und ja, an seiner Gnade und an seinem Segen ist alles gelegen. Wenn wir einmal hinfallen, dürfen wir zu ihm kommen. Er vergibt uns. Wenn wir mal ihn aus den Augen verlieren und uns irgendwo verlieren, zum Beispiel, weil wir meinen, wir müssen unseren eigenen Traum leben oder dergleichen, dann dürfen wir um Vergebung bitten und sagen, Gott, ich möchte dir nachfolgen. Lass mich deinen noch viel größeren und noch viel genialeren Traum leben. Gott, helfe uns dabei. Amen. Herr Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du uns so viel anvertraut hast. In Gütern, ja, da haben wir 5 von 5 Talenten bekommen. Danke, dass wir das genießen dürfen. Danke, dass wir es auch wirklich gut einsetzen dürfen, ja, dass wir damit gut haushalten können, dass wir das verantwortungsvoll tun dürfen. Hilf uns bitte, dass wir uns nicht in uns selbst verlieren. Dass wir nicht meinen, wir finden unser Glück in Selbstverwirklichung. Dass wir nicht meinen, wir haben uns das alles selbst aufgebaut, sondern dass wir es stets als ein Geschenk von dir verstehen und in großer Ehrfurcht dir begegnen und in großer Ehrfurcht und durch deine Führung auch mit dem umgehen, was du uns anvertraut hast, dir zur Ehre. Und ich danke dir einfach, dass du uns gebrauchen möchtest. Ich danke dir, dass du uns diese Liebe geschenkt hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass wir sie weitergeben dürfen. Danke, dass es dein Plan ist, dass wir an der Liebe untereinander erkannt werden. Und danke, Herr, dass wir danken können für so vieles. Du hast uns reich beschenkt. Hab Dank dafür. Amen.